Vis-à-vis.
Egal mit wem ich rede, alle sagen, es ist aggressiver geworden auf der Straße. Aber stimmt das eigentlich? Ist es aggressiver geworden? Denn beispielsweise die Zahl der Verkehrstoten, die nimmt ab.
Es wird oft als aggressiver empfunden. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass der Verkehrsraum insgesamt doch sehr knapp ist. Gerade in großen Städten wie Berlin haben wir halt viele Interessen. Die Autos nutzen den meisten Platz auf der Straße, das ist ganz klar. Aber die Radfahrer möchten halt auch vorwärts kommen und sehen sich da eben aus nicht zuletzt umweltpolitischen Überlegungen im Recht. Dann gibt es auch noch die Fußgänger und ab und zu gibt es dann auch mal neue Verkehrsmittel. Aktuell sind es die E-Roller, vor einiger Zeit waren es die Skateboards und auch die möchten irgendwo Platz haben, um sich zu bewegen.
Wer ist denn da eigentlich der Schlimmste? Ist das der junge Mann, der alkoholisiert auf dem Tretroller, möglichst noch mit einem Kumpel hinten drauf, über den Bürgersteig rast? Oder ist das möglicherweise die ältere Dame, die ein bisschen unsicher auf den Beinen ist und jetzt mit einem wahnsinnig schnellen E-Rad unterwegs ist und vielleicht ein bisschen überfordert ist? Oder ist es dieser typische Berliner Autofahrer, der eigentlich nur blinkt, wenn ein Polizist in Reichweite ist?
Man kann jetzt nicht sagen, wer ist der Schlimmste, sondern alle drei Personengruppen sind ein Problem, ganz klar. Jemand, der betrunken auf dem E-Roller fährt, das ist an sich schon mal ein Problem. Oft noch mit jemandem hinten drauf, was ja eigentlich auch nicht erlaubt ist. Das Höchste, was ich bisher mal gesehen habe, sind drei Leute auf einem Roller. Das ist mit Sicherheit auch nicht in Ordnung.
Und was hilft da? Als erstes fällt einem da so ein Kontrolle, also die Polizei. Es gibt die Staffeln zum Beispiel für die Fahrradfahrer, sehr erfolgreich. Braucht es da mehr Kontrolle auch für die anderen, also eine Rollerstaffel zum Beispiel oder eine spezielle LKW-Staffel?
Also spezielle Kontrollen können schon mal helfen. Sie helfen immer dann, wenn man auf Personen trifft, die man über Einsicht eigentlich nicht erreichen kann. Also ich sag mal, die meisten Verkehrsteilnehmer werden, für die wird völlig klar sein, dass ich eben zu dritt auf einem E-Roller nicht fahren darf, dass ich mit einem E-Bike zwar sehr schnell fahren kann, aber ich muss das ja nicht unbedingt ausnutzen. Diese Gruppen, die man also bewusst ansprechen kann und die das auch reflektieren, die sind nicht das Problem, sondern das Problem sind die Leute, denen diese Problemeinsicht fehlt, die eben sehr spontan zum Teil reagieren und ihre Bedürfnisse da ausleben.
Und wie kommt man an die ran? Also Sie machen ja seit vielen, vielen Jahren die sogenannten MPUs. Das sind, man nennt das manchmal auch etwas despektierlich, den Idiotentest, also die medizinisch-psychologische Untersuchung, die angeordnet wird, wenn die Fahrerlaubnis, also im Allgemeinen der Autoführerschein, abgenommen wurde.
Ja, richtig.
Jetzt haben Sie auf der einen Seite des Tisches Erfahrung als derjenige, der als Psychologe sagt, Pappe, kriegst du wieder zurück oder kriegst du nicht wieder zurück. Auf der anderen Seite bereiten Sie auch Menschen, die in so eine Prüfung gehen, mittlerweile vor. Wie kommt man denn an die in Anführungszeichen schweren Fälle wirklich ran?
Wenn man rankommt, dann braucht das Zeit. Also man kann nicht sagen, pass mal auf, das war jetzt ganz schlecht, das machst du nicht wieder. Das haben sie sich selbst vielleicht in der Vergangenheit auch oft genug gesagt, sondern man muss versuchen, die Verhaltensketten, die bei diesen Personen zu dem Problemverhalten geführt haben, irgendwie zu erkennen und den Leuten auch zu vermitteln. Das ist nicht immer ganz einfach. Es gibt einmal, ich sag mal, die Aggression im Straßenverkehr, die aus einer Impulsivität heraus entsteht. Der Fahrzeugführer oder auch der Fußgänger hat ein Ziel und andere behindern einen daran, dieses Ziel zu erreichen. Man muss bremsen, man muss ausweichen. Das sind Aggressionen, die aus der Situation heraus entstehen. Eine andere Gruppe, und das ist sicherlich auf Dauer die problematischere, ist, die bewusst mit Aggression in Straßenverkehr gehen, um sich dort auszuleben, um vielleicht den Ärger aus der Partnerschaft, um den Ärger aus dem Arbeitsplatz abzureagieren oder die einfach auch den Straßenverkehr nutzen, um sich zu profilieren, um sozusagen zum Beispiel durch ein lautes Fahrzeug Raum einzufordern, andere Menschen mit ihren Äußerungen sozusagen belästigen, beeinträchtigen.
Andere Verkehrspsychologen, die sagen, wenn jemand schon mal in einer anderen Situation auffällig geworden ist, zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt war und dadurch polizeilich aktenkundig ist, dann würden wir das gerne als Eignungsprüfer wissen, um zu sagen, okay, das nehmen wir mit in die Diagnose mit rein, ob dieser Mensch einen Führerschein wieder zurückbekommen sollte.
Ja, das ist natürlich im Bereich der Fahreignungsbegutachtung, wo man es ja mit den extremen Ausprägungen zu tun hat, das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Thema und es gibt Personen, die natürlich per se eine hohe Aggressionsbereitschaft haben und die zeigt sich eben nicht nur im Straßenverkehr, sondern die zeigt sich oft auch im sonstigen Leben, zum Beispiel durch Körperverletzungen, zum Beispiel durch Hausfriedensbruch und vergleichbare Delikte.
Und dann ist es auch sinnvoll, sowas mit in die Begutachtung einzubeziehen?
In diesen besonderen Fällen auf jeden Fall, ja.
Der Verkehrspsychologe Peter Kiegeland ist zu Gast bei Visavi, Stress im Verkehr. Es gibt ja nicht nur den Druck, um Verkehrsverhalten zu beeinflussen, sondern es gibt auch die Pädagogik, was wir ja häufig gerne vergessen. Verkehrskindergärten beispielsweise gibt es seit 50 Jahren oder länger. Die haben zu einer signifikanten Absenkung der Unfallzahlen unter Kindern geführt. Brauchen wir mehr pädagogische Angebote für Rollerfahrer, für Fußgänger und vielleicht eben nicht nur für Kindergartenkinder, sondern auch für Erwachsene?
Ja, grundsätzlich sind natürlich solche pädagogischen Angebote gegenüber den Sanktionsmaßnahmen zu bevorzugen. Ich gehe jetzt mal etwas weiter. Auch im Erwachsenenbereich hat man positive Erfahrungen gemacht, nämlich mit den sogenannten Fahrsicherheitstrainings. Auch die haben ganz überwiegend positive Auswirkungen auf das Verkehrsverhalten, wenn sie gut gemacht sind. Es gibt solche Trainings sicherlich auch für Fahrradfahrer. Und man kann sicherlich auch überlegen, wie kann man positives Verhalten im Verkehr ja belohnen, könnte man sagen. Vielleicht ist es mal einem pfiffigen Programmierer möglich, dass eine App programmiert wird, die einem am Ende des Tages oder auch zwischendurch mal eine positive Rückmeldung gibt. Hey, du hast dich im Verkehr super verhalten, du hast eine Situation entschärft, du hast ausreichend Sicherheitsabstand gehalten oder wie auch immer.
Weil Sie Fahrsicherheitstraining ansprachen, da ist schon eine hohe Eigenmotivation bei denjenigen, die teilnehmen, da. Beim Verkehrskindergarten ist das ja anders. Das ist ein Angebot flächendeckend für alle Schulkinder. Brauchen wir da vielleicht auch mehr Druck sozusagen, solche pädagogischen Maßnahmen wahrzunehmen und nicht nur die Einsicht?
Also Maßnahmen, die unter Druck angeordnet werden, laufen leicht ins Gegenteil. Wir sehen das ja jetzt unter anderem bei Corona-Maßnahmen. Also schöner ist es, wenn es freiwillig ist. Man könnte es vielleicht für Problemgruppen, die also schon mal im Verkehr mehrfach auffällig geworden sind, ja anordnen, dass man in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Maßnahme machen muss und das auch nachweisen muss. Das sollte dann auch wissenschaftlich begleitet sein und ja, man sollte gucken, wie die Erfolge sind.
Das Bundesamt für den Straßenbau hat kürzlich letztes Jahr untersuchen lassen, inwieweit Influencer, also Menschen, die im Internet andere über Facebook und so weiter ganz besonders begeistern können, ob die nicht eingesetzt werden könnten, um mehr Verkehrspädagogik an den Mann und an die Frau zu bringen. Das Ergebnis dieser ersten Studie war grob zusammengefasst: Das kann durchaus was bringen, aber die schwierigste Zielgruppe sind junge Männer und ob man die tatsächlich darüber erreicht, ist fraglich. Ist das etwas, was wirklich was bringen kann?
Ich denke schon, dass das wirklich was bringen kann. Das Problem sind allerdings, also die Problemgruppe im Straßenverkehr überhaupt, sind tatsächlich junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Und die kommen einfach in ein Alter in den Straßenverkehr. Also es kommt zusammen, dass man in diesem Alter eben noch jugendlich, noch dynamisch ist, die Welt explorieren will, die Welt beeindrucken will. Und das trifft auf eine Person, die nicht wirklich fahrerfahren ist. Sie selber haben aber das Gefühl, dass sie inzwischen das Fahrzeug vollständig beherrschen. Und das wird dann einfach zum Problem.
Bisher war ja die Verkehrspädagogik darauf ausgerichtet, etwa eben bei Grundschulkindern, wie verhindere ich, dass ich selber zum Unfallopfer werde. Heute sprechen die Experten eher von der Mobilitätspädagogik und sagen, es gibt auch noch ganz andere Dinge, die ich als Verkehrsteilnehmer aktiv beachten sollte. Zum Beispiel, wie gehe ich als ökologisch bewusster Mensch in den Verkehr? Welches Verkehrsmittel benutze ich? Braucht es da auch tatsächlich einen Neuanfang in der Mobilitätspädagogik aus Ihrer Sicht als Psychologe?
Ja, also wir sehen ja, die Klimakatastrophe wird offensichtlich fühlbar, die Folgen werden dargestellt und es ist sicherlich sinnvoll, unser Verkehrsverhalten in diesem Zusammenhang überdenken. Das sollte nicht das Einzige sein, aber auch das gehört dazu. Das, was gegenwärtig stattfindet, dass man eben anfängt, die Städte umzubauen für weniger Autoverkehr, für mehr alternative Verkehrsmittel, ist in diesem Zusammenhang sicherlich sehr sinnvoll. Was nur selten diskutiert wird, ist allerdings der Punkt, muss ich denn Städte so bauen, dass dieses unheimliche Ausmaß an Mobilität überhaupt erforderlich ist? Das heißt, muss ich Wohnviertel und Arbeitsplätze so weit trennen, dass jeden Tag diese Pendlerströme sind? Und ich denke, gerade jetzt die Zeit in der Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass viele Dinge eben doch im Sinne von Homeoffice abgewickelt werden können.
Umbau von Städten, das ist ja ein anderes Wort dafür, dass es im Grunde genommen einen Streit gibt. Wie breit muss der Bürgersteig sein? Wie breit soll der Radweg sein? Wie viel Parkzone brauchen wir? Wie viele Fahrspuren brauchen wir? Ist diese zunehmende Aggression, die viele beklagen, im Stadtverkehr vielleicht auch darauf zurückzuführen, auf diesen Verteilungskrampf, dass die einzelnen Verkehrsteilnehmer vielleicht so den Eindruck haben, wenn ich jetzt nicht selber auf den Putz haue und sage, das ist jetzt aber mein Bürgersteig, dann komme ich zu kurz in Zukunft?
Das kann schon sein. Also einige Personen werden mit Sicherheit so reagieren. Ich denke, die Masse nicht. Aber tatsächlich im Gedächtnis bleibt halt diese eine Person, über die man sich geärgert hat, weil sie einen am Morgen in der falschen Richtung entgegengefahren ist, weil jemand beim Autofahren geschnitten worden ist, während der unauffällig laufende Verkehr eben nicht in Erinnerung bleibt.
Wenn ich das selber bei mir bemerke, da verhält sich irgendjemand anders im Straßenverkehr mir gegenüber unfair oder wenn ich so merke, mir schwillt innerlich der Kamm. Wie kann die denn nur? Was sollte ich denn da als vernünftiger Menschenbürger tun in so einer Situation?
Ja, also ich nenne diese Technik Rationalisierung. Das heißt, man guckt mal, was ist da wirklich passiert. Natürlich sollte man alles tun, um einen Unfall zu verhindern. Aber letztlich, jeder macht mal Fehler. Die werden von den Verursachern ja nicht mit Absicht ausgeübt, sondern das ist einfach passiert. Und da hilft einfach ein gewisses Maß an Gelassenheit. Ich mache mir klar, so schlimm ist das gar nicht. Ja, selbst wenn sich jemand vordrängelt und der kommt jetzt noch über die Ampel und ich muss warten, ja, meine Güte.
Inforadio Podcast.